Herzlich willkommen beim Educaner Podcast und ich habe heute Bettina Strang da. Bettina ist ausgebildete
Kosmetikerin.
Ja, ich war bei Visagistin, aber.
Ja, das wird gerne. Wir reden da jetzt nicht drüber. Ach, Kosmetikerin, gut. Wir lassen es so im Raum stehen.
Fettnäpfchen sind mein Lieblingsgefäß, kein Problem. Aber wie habe ich Bettina denn kennengelernt? Naja, die Leute, die das Teil hier vorgesehen haben, wir haben uns auch bei den Hanserednern kennengelernt. Vor ungefähr 2 Jahren müsste das gewesen sein.
Ja.
Und da muss ich sagen, wir waren zusammen damals beim Clubwettbewerb der humorvollen Reden. Sie hat gewonnen. Aber ich muss sagen, sie hat verdient gewonnen.
Ja, ja.
Und neben dem, dass sie einerseits gut reden kann, kann sie auf der anderen Seite auch sensationell toll schreiben, was man auf ihrem Facebook-Profil, naja, gefühlt schon fast täglich lesen kann.
Ja, doch, täglich.
Ja.
Das ist so. Es passiert aber auch täglich etwas.
Ja, aber das würde ich gleich gerne selbst erzählen. Aber das sind die 2 Gründe, wo ich gesagt habe, Bettina muss unbedingt mit in diesen Podcast.
Und ich freue mich sehr, danke.
Herzlich willkommen, Bettina Strang.
Hallo, Christoph.
Danke, dass du für uns Zeit nimmst.
Gerne.
Wir kennen uns ja jetzt schon etwas, aber es kann sein, dass es da draußen jemand geben könnte, der dich noch nicht so gut kennt.
Das ist unvorstellbar, aber
ich glaub's auch.
Manchmal passiert sowas.
Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist und was du gerade tust, was deine Projekte sind, was du mal gelernt hast, so ein bisschen aus deinem Leben.
Ein bisschen aus meinem Leben, ein bunter Blumenstrauß, ja. Ein Potpourri.
Ja, genau.
Aus meinem Leben. Also wir haben es ja schon eingangs gesagt oder du hast es erwähnt, gelernt habe ich gefühlt vor 1000 Jahren den Beruf der Kosmetikerin. Ich bin ausgebildete Kosmetikerin. Ich habe auch ganz lange gearbeitet als Kosmetikerin, selbstständig im eigenen Geschäft. Mhm. Habe dann nach 15 Jahren gesagt, jetzt ist mal Zeit für etwas anderes. Bin aus dem Geschäft raus. Mhm. Zigaretten. Nein.
Die Zigarettenpause dauert immer.
Immer so
der Klassiker.
15 Jahre. Die Menschen gehen Zigaretten holen und kommen nicht wieder. Genau. Nein, in meinem Fall war es, dass ich schlicht und ergreifend gedacht habe, es ist Zeit, wirklich mal den Ort zu wechseln und auch das Tätigkeitsfeld. Ich bin dann aus dem schönen Rheinland, wo ich nämlich gebürtig herkomme, nach Hamburg gezogen. Schönste Stadt der Welt, zweifelsohne. Und dort habe ich dann bei einem Kosmetikunternehmen angefangen zu arbeiten, wobei das Unternehmen selbst gar nicht hier in Hamburg ansässig war oder ist. Mhm. Und bin in den Bereich des Außendienstes als Trainerin gegangen, um Kunden zu schulen. Habe dann die ersten Jahre Trainings im Außendienst gemacht, schöne Wiederholung. Und bin dann ins Inhouse-Training gewechselt, das heißt Seminarleitung, habe aber bei uns auch ganz viel im Marketing gemacht, Texte geschrieben, da hatten wir auch schon den kleinen Anklang, ich liebe Schreiben. Und ja, dann war nach einer langen, langen Phase des Trainierens, des Schreibens, des kosmetisch durch die Welt Reisens, aber im letzten Jahr bei mir der Punkt, dass ich wieder das Gefühl hatte, ich muss Zigaretten holen. Nein, nicht, ich muss Zigaretten holen, aber vielleicht doch noch einmal den Lebensfokus ein wenig verändern. Schreiben, reden ist meine große Leidenschaft. Ich mache auch Schauspiel als Hobby und habe einfach die große Lust, in dem Bereich auch beruflich tätig zu werden. Also noch viel, viel intensiver, als ich es jetzt vorher war. Und deswegen habe ich mich zum Jahresende 2017 aus meinem Tätigkeitsfeld verabschiedet, damit auch von meiner Firma verabschiedet. Bin jetzt seit 2018, ich nenne das mal so, in einer freiwillig erwerbslosen Orientierungsphase. Ja, und bastel aber gerade an der Idee, wie das Ganze in der Selbstständigkeit mit Rede und mit Text dann aussehen kann. Aber da wird die Reise dann schon hingehen.
Okay. Okay. Wie bist du dann auf die Hanseredner gekommen? Weil das hört sich jetzt an, du hast ja Trainings gegeben und war also für mich so nach dem Motto, kannst du reden? Kannst du? Wie bist du dann zum Beispiel dann auf die Idee gekommen, in einen Rednerclub einzutreten?
Der Klassiker, den, glaube ich, viele schildern, die Redeangst, war bei mir der Grund. Also ich bin beruflich in den letzten 5 Jahren ganz, ganz oft ins kalte Wasser gesprungen.
Okay.
Habe sehr viel auch außerhalb meiner Komfortzone, wie man das so schön sagt, bewerkstelligen müssen oder auch dürfen, was ich natürlich im Nachhinein, auch das ist der Klassiker, als extrem bereichernd empfunden habe, weil da lernt man halt am meisten. In dem Augenblick selber ist es immer nur, ach du lieber Gott. Und diese ach du lieber Gott-Situation, die hatte ich tatsächlich auf einer Messe, als eine Kollegin von mir am Tag zuvor, bevor sie einen Vortrag halten sollte, an dem sogenannten Meeting Point dieser Messe, zu mir sagte, Bettina, ich kann das nicht machen, ich kann diesen Vortrag nicht halten, aber du kannst das. Und ich nur dachte, ja, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie auf einer Vortragsbühne gestanden, ich kannte die PowerPoint-Präsentation nicht, ich kannte Gottlob das Thema, also in dem Thema war ich ganz gut beheimatet, aber nichtsdestotrotz, die Präsentation war mir fremd. Messe bedeutet, man hat den ganzen Tag wirklich viel Arbeit. Ja. Da ist keine Zeit, jetzt noch den Computer aufzuklappen und zu sagen, oh, ich bereite mich mal auf die PowerPoint vor. Und entsprechend war das dann auch, dass ich an diesem Mittag, am Tag drauf, dann auf diese Bühne ging. Ich werde es nie vergessen. Also der Klassiker mit diesem kaltschweißig werden. Ich habe bei einem Kollegen Händchen gehalten, ich gedacht, der hat keine Hand mehr hinterher. Also okay. Und dann war kurz vorher auch noch eine prominente Persönlichkeit auf dieser Bühne zum Interview gewesen. Das heißt, dieser ganze Meeting Point auf dieser Messe war wirklich voll, weil alle haben ja diese Frau sehen wollen. Mhm. Und viele sind dann auch erstmal sitzen geblieben. Und dann, okay.
Diese andere Frau.
Diese andere Frau. Und ich stand total verspannt auf der Bühne. Ich halte jetzt hier einen Vortrag. Und
kann ich mir nicht vorstellen.
Es war die Hölle unverdünnt. Weil ich hatte so viel Angst.
Ja.
Ich habe dann mich im Laufe des Vortrags freigeredet. Mhm. Ich habe natürlich gemerkt, ich bin im Thema zu Hause, das funktioniert. Mhm. Ich habe aber eine schlechte Vorbereitung beispielsweise auch gehabt. Das heißt, ich kannte die PowerPoint nicht, ich kannte die Bühne nicht, weil ich da so plötzlich drauf gestolpert bin. Ich wusste mit der Technik gar nicht so genau, dass ich ja die PowerPoint unten in den Bildschirm sehe. Ich hatte immer irgendwie im Kopf, ich muss mich umdrehen. Also da war so vieles. Und hinterher bin ich dann von dieser Bühne runtergegangen. Also zu meiner großen Freude sind relativ viele Leute an diesem Meeting Point geblieben, weil das hätte ja auch passieren können. Alle sitzen dann noch, weil da diese prominente Person war. Dann kommt die Olle Strang auf die Bühne und alle verabschieden sich dann.
Ja.
Das haben sie Gottlob nicht getan oder weitaus weniger, als ich damit gerechnet hätte. Aber hinterher war das ein ganz eigenartiges Gefühl aus, das hat Spaß gemacht. Also es war so ein bisschen wie Blut geleckt haben und gleichzeitig aber auch spüren, da ist echt Luft nach oben, was das Thema Vorbereitung angeht oder das Angstfreiwerden. Und die Hanseredner wiederum, habe ich dann über ganz klassisch Google entdeckt, weil ich mich dann daran erinnert habe, dass vor vielen, vielen Jahren mal eine Freundin, da habe ich noch im Rheinland gelebt, zu mir sagte, Mensch, du kannst doch so gut reden, kennst du eigentlich Toastmasters International? Und ich weiß noch, dass ich sagte, nee, sag mir nichts. Ich habe das damals auch hier rein, da raus. Und obwohl das so viele Jahre her ist, finde ich es aber ganz interessant, dass es irgendwo ja doch im Hinterkopf geblieben ist. Und nach dem Ereignis ploppte das auf und dann habe ich mal gegoogelt und irgendwann hat es zeitlich gepasst und dann war ich Gast und war infiziert. Und da musste ich dahin.
Was ich mir nicht vorstellen kann, ist Bettina plus Bühne plus verkrampft an einem Mikro stehen. Nein.
Doch.
Aber das ist externe Wahrnehmung, intern ist immer... Ja. Zwei unterschiedliche Sachen. Aber wo wir gerade bei dir waren mit Vorbereitung, verkrampft sein, andere Leute erzählen, du kannst aber gut reden. Viele Leute glauben ja, dass man das Ganze ja in den Genen haben muss, wenn Leute super reden können, mhm, oder mit der Muttermilch aufgesogen oder schon als Kind angefangen haben muss. Wie sah das denn bei dir da aus? Wie bist du denn groß geworden und gab es da schon Sachen, wo man hätte sehen können, oh, die wird mal super schreiben, die wird auf der Bühne abgehen wie Sau, das wird.
Interessanterweise beides. Also ich glaube, dass ich als Kind schon ein bisschen extrovertiert war. Ich hatte immer sehr viel Freude daran, Werbespots nachzusprechen und zu spielen. Okay. Und habe als Kind auch sehr gerne sehr viel geredet, was zum Leidwesen mancher Erwachsener war. Mhm. Aber ich weiß auch, dass ich oft schon als Kind das Feedback hätte, du gehörst ja auf eine Bühne.
Okay.
Nichtsdestotrotz fand das im privaten Rahmen statt. Das ist ja auch ein geschützter Raum. Mhm.
Ja.
Und eben umgekehrt gab es, daran erinnere ich mich wirklich noch wie heute, weil das sitzt mir so physisch in den Knochen, mal eine Schulsituation in der Grundschule. Da war ein Schulfest geplant und wir sollten zu bestimmten Liedern Auftritte haben. Also ich sollte als Johann Sebastian Bach auftreten, während mhm, eben der Klassenchor irgendein Lied über Bach gesungen hat.
Okay.
Und ich wurde verkleidet, ich hatte so eine lustige weiße Perücke auf und ich werde nie vergessen den Kommunionsanzug von meinem Bruder, weil Bach wahrscheinlich immer in dunklen Anzügen rumgelaufen ist und den Zylinder meines Vaters. Mein Vater besaß okay, einen wunderbaren Zylinder. Und ich war eigentlich ganz entspannt vorher. Ich habe war da so ein bisschen drömelig, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Und auf einmal ging die Tür auf und dann stand da diese vielen, vielen Menschen und ich bin wie eingefroren. Ich war nicht mehr in der Lage, irgendwas zu tun. Und ich werde nie vergessen, wie meine Klassenlehrerin mich am Handgelenk packte und dann wirklich rauszog und mich dann die ganze Zeit während dieses Liedes so hin und her zog, weil ich völlig in Schockstarre, wirklich wie so ein okay, Hund, der plötzlich tot ist. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, gar nichts. Das habe ich auch nicht vergessen. Also das war so ein tatsächlich ein Angstmoment, vor Publikum zu treten. Mhm. Und das habe ich auch immer gemieden, mich bewusst vor ein Publikum zu stellen. Kleiner Kreis, vertrauter Kreis, mhm, alles gut.
Ja.
Aber diese gesuchte Situation, die war eben gar nicht da. Und insofern diese Komponente, dass ich reden kann oder schreiben, mhm, ich glaube, das habe ich ein Stück weit in den Genen. Ja?
Okay.
Das ist ein Talent, das habe ich mitbekommen. Aber so wie ich das jetzt anstrebe, damit eben wirklich nach außen zu gehen oder auf eine Bühne zu gehen, das hat sich dann erst später entwickelt.
Okay. Aber auch schön. Nein, auch wenn man es kann, trotzdem üben.
Unbedingt. Ich glaube, dass das einer der unterschätztesten Aspekte ist.
Glauben ja viele nicht. Viele glauben ja, gehst 5 Minuten vorher nochmal kurz, ja, darüber will ich reden und zack, jetzt gehe ich auf die Bühne.
Nein.
Da sind wir nämlich gerade beim wichtigen Thema. Wie bereitest du denn so eine Rede, einen Vortrag, Seminar, wie bereitest du das denn vor? Also jetzt bleiben wir mal kurz bei den Hanse-Rednern zum Beispiel. Wie kommst du auf so, also wie kommen bei dir so die Ideen und welche Hilfsmittel benutzt du dann, um dann bis zum fertigen Ergebnis der Rede zu kommen? Also schreibst du die auf, machst du es mit dem Computer, lieber mit handschriftlich, nimmst du dich selber auf, was auch immer. Mhm. Wie machst du das so? Wie ist so der Ablauf da bei dir?
Also die Ideenfindung, das könnte ich jetzt überhaupt nicht benennen. Das ist der Klassiker. Man ist vielleicht unterwegs. Natürlich habe ich dann im Hinterkopf, ich habe Redeprojekt 5 oder 6 oder was auch immer. Mhm. Da ist das Thema das und das. Dann versuche ich natürlich auch ein bisschen mein Redethema an die Vorgabe aus dem Projekt anzupassen. Mhm. Was passt denn als Thema vielleicht eher zu Körpersprache, mhm, zum Beispiel? Es gibt selbstverständlich einige Themen, da habe ich vorher schon mal drüber nachgedacht oder denke so, ach, das könnte mal ganz nett sein, passt dann auch ab, würde das jetzt zum Projekt passen. Aber das meiste ist dann eher spontan als Idee. Mhm. Konkret setze ich mich dann irgendwann hin und schreibe. Das Schreiben, das erfolgt schon am Computer.
Okay.
Was ich bewusst mache, ist aber, weil ich eben ja sonst auch Texte anderer Art schreibe, dass ich eine Rede schon versuche, so zu schreiben, wie ich sie sprechen würde. Also, dass ich gar nicht erst in so eine Art Schreib- Modus komme, wie eben ein Schrifttext klingt, sondern so, wie mir der Schnabel gewachsen steht, schreibe ich dann auch.
Okay.
Ich schreibe das dann sogar relativ ausführlich. Und dann wird das aber alles wieder ausgedünnt. Das mache ich auch dafür, weil ich möchte keine Rede halten, die auswendig gelernt klingt. Und ich möchte sie auch nicht auswendig lernen. Mhm. Ich möchte einen roten Faden für mich im Kopf haben. Ich will meine Stationen kennen. Ich will nachher aber als Essenz auf dem Manuskript nur noch die Punkte haben, wo ich sage, die müssen auf jeden Fall in der Rede drin vorkommen. Und den Rest, da kenne ich einfach mein Thema. Da weiß ich jetzt auch, worüber ich sprechen möchte. Wenn ich das habe, also diese immer weiter, ja, beim Kochen würde man sagen, man reduziert.
Ah, ja.
Also wenn ich diese Rede-Reduktion habe, eine Rede-Reduktion, schönes Wort, dann... Wenn ich die Redereduktion habe, dann nehme ich mich auf. Also ich würde mich jetzt nicht auf Video aufnehmen, sondern ich nutze von meinem Mobiltelefon das Aufnahmegerät, genau. Und dann rede ich meine Rede. Beim ersten Mal ist es immer schrecklich.
Warum?
Weil mir dann auffällt, beim Wiederanhören, wo ich zum Beispiel viel zu schnell bin, welche Dinge aber auch als Zuhörer gar nicht stimmig sind. Also man, oder ich werde vielleicht auch manchmal beim Schreiben betriebsblind, denke, es ist schlüssig und stelle dann aber eben in dieser Außenwahrnehmung als Zuhörer fest, das ist gar nicht schlüssig. Also die Logik fehlt da gerade. Dann arbeite ich vielleicht sogar nochmal die Rede nach. Aber ansonsten geht es dann darum, welche Pausen finde ich wichtig? Kommt der Anfang, also der Start, wirklich, ist das so ein Knaller, wo man dann die Leute direkt bei sich hat? Ich nutze das auch ganz stark wegen der Zeit, dass ich ein Gefühl dafür entwickle, wie lange ist die Rede, weil wir ja nun mal auch Zeitvorgaben haben. Und mir passiert es, weil ich ja so eine Art reduzierte Rede habe, natürlich, dass ich dann manchmal auch fahrig werde und auf einmal mich verquatsche, dann mich wieder einzufangen. Aber das mache ich dann tatsächlich je nach Rede, je nach Thema, je nachdem, wie sicher ich mich fühle. Kann es sein, dass ich das nur 5-mal übe? Es kann auch sein, dass ich das 50-mal übe.
Okay.
Also das hatte ich alles schon.
Okay. Ja. Gibt es da jetzt einen Unterschied zu, also wir waren jetzt bei Reden, ungefähr 5 bis 7 Minuten sind wir bei uns immer, gibt es da einen Unterschied zu, du bereitest dich auf ein Seminar vor oder machst du das genauso? Nur, dass du vielleicht eine PowerPoint noch an der Wand hast oder irgendwie so was zu zeigen.
Also gut, bei den Seminaren, die ich bisher geleitet habe, waren die PowerPoint-Präsentationen sehr textlastig. Das heißt, einfach auch der Tatsache geschuldet, dass sehr viel Wissen von sehr unterschiedlichen Trainern kommuniziert wird und damit sozusagen sichergestellt ist, dass keiner was vergisst. Insofern waren das ja schon immer sehr stringente Vorgaben, wo jetzt auch nicht so viel Freiraum ist zu sagen, ich muss jetzt weiß Gott wie noch eine Rede vorbereiten. Aber auf ein Seminar eine Vorbereitung ist für mich, dass ich natürlich meine PowerPoint kenne, dass ich nochmal bei jedem Chart auch genau gucke, welche Fragen könnten auftreten eben. Also wieder in dieser Außensicht zu gehen, auch des oder derjenigen, die da sitzen und nicht im Thema sind. Ist das alles schlüssig? Wo könnten Fallstricke sein? Nutzt dafür natürlich aber auch Feedbackbögen, die es gegeben hat. Solche Dinge. Was für mich aber auch zur Vorbereitung immer tatsächlich dazugehört, und da muss ich jetzt sagen, das hat gar nichts mit Seminar oder Rede oder sonstigem zu tun. Ich bin jemand, ich muss auch immer früh genug da sein. Ich erschließe mir gerne einen Raum. Ich bekomme ein Gespür gerne für die Atmosphäre. Ich möchte wissen, wo alles ist. Also es gibt ja so Menschen, die können 2 Sekunden vor ihrer Arbeit quasi die Tür aufschließen, reinkommen und sagen, jetzt lege ich los. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bewundere das, ich kann es nicht, weil dann ist bei mir auch der eigene Stresslevel zu hoch. Ich will alles so ein bisschen vorbereitet haben. Das ist bei den Reden zum Beispiel, bei den Hansrednern genauso. Wenn ich weiß, ich habe eine Rede, dann bin ich gerne früher da. Ich bin dann auch gerne so, dass ich nicht noch mit ganz vielen Leuten rede, sondern eher vielleicht ein wenig wieder mich sammeln kann. Und was ich tatsächlich gemacht habe, bevor ich dich geschlagen habe, bei den humorvoll reden.
Mach mir gar nichts. Stehst du? Die Rede war der Hammer. Die hat sehr, sehr verdient gewonnen. Muss ich dazu sagen, kein Geschleime. Wirklich so.
Da bin ich mit einer Freundin, die an dem Abend Gast war, bei den Hanserednern, sie kam nur der Rede wegen, und die zerrte mich dann unten in den Keller und sagte, so, jetzt machen wir hier noch so ein paar Siegerposen. Und ehrlich, da habe ich erst gedacht, genau. Ich bin da ja auch so der Typ für, jetzt hier im Keller irgendwie so, hurra, bin King Kong. Man soll ja immer etwas tun, was man nie tun würde, wofür man Angst hat, was man völlig für gespinnert hält. Und diese gute Freundin sagte dann zu mir, und nicht irgendwie jetzt hier 2 Sekunden mal machen und dann ist es das gewesen, sondern dein Körper muss ja sozusagen mitbekommen, dass du die Siegerin bist. Mhm. Also ziehen wir das jetzt hier Minimum 60 Sekunden durch. Und dann sind wir da. Ich bin bis heute sehr froh, dass niemand in diesen Keller gekommen ist. Wirklich so wie so Primaten, wie so durch den Keller geschnappt.
Ich guck, ob es da nicht Überwachungskamera gibt. Das will ich sehen.
Aber ich gebe zu, alleine die veränderte Körperhaltung und dieses sich ganz in das Gefühl fallen zu lassen, du bist stark oder du bist die Siegerin. Also es hatte was absolut Stärkendes. Und es hat meine große Bühnenangst, mein Lampenfieber tatsächlich deutlich reduziert. Also auch diese scheinbar so unbedeutenden Tipps wie, wenn du eine Rede hältst, geh auf die Bühne und plapper nicht sofort los, sondern gönn dir diesen Moment des Ausatmens, gönn dir den Moment, deinen Stand zu finden. Mhm. Finde ich hilfreich, weil das habe ich aber auch wirklich dann gelernt jetzt im Laufe der Zeit hier, das zu nutzen. Ich habe aber auch gelernt, was passiert, wenn ich es nicht tue. Also diese Momente, wo ich dann mal genau wie alle verpeilt auf die Bühne komme oder auch einfach denke, ist ja nicht so wichtig, ich war ja heute nur Zeitnehmer und als Zeitnehmer gehe ich mal schnell nach vorne, ratatatatata, sammle das alles so runter. Mhm. Kann man machen, wird auch keiner ja einem für einen Stein an den Kopf schmeißen. Aber hinterher ärgere ich mich, weil ich immer denke, verschenkter Moment.
Inwiefern verschenkt?
Verschenkt, weil ich für mich wieder eine Redesituation hatte, die ich hätte nutzen können, um was zu lernen. Ja. Verschenkter Moment aber auch fürs Publikum, weil wenn ich da vorne schon stehe, dann will ich doch eigentlich nicht nur für mich, sondern auch für meine Zuhörer einen tollen Moment erschaffen. Und wenn ich da einfach nur so hinrenne und das so hinklatsche, dann kann es jetzt natürlich so sein, hey, weil ich einfach relativ eloquent bin oder mich jetzt nicht dauernd verhasple, dass das kein völlig verschenkter Moment für mein Publikum ist, aber alleine zu wissen, ich hätte es auch besser gekonnt. Das war jetzt nicht das Schönste, was ich abgeliefert habe.
Okay, kann ich nachvollziehen. Nicht einfach nur, weiß ich nicht, so dahingerotzt, sondern ja, schon was draus machen, wo man was auch selber mitnehmen kann. Ja. Einfach für sich, genau, wieder so eine, wie du schon sagtest, eine Redesituation, wo man an sich arbeiten kann, die man wieder schön gestalten kann.
Das ist für mich das große Geschenk dieser Clubmöglichkeit oder auch der Hanseredner. Ich kann mich immer wieder meiner Angst stellen. Das ist mal das eine. Ich habe immer wieder die Möglichkeit, mich einem Publikum zu präsentieren. Aber ich habe immer wieder Redesituationen. Und wenn ich mir, Thema Vorbereitung, ist ja auch Nachbereitung, wenn ich mir meine Feedbackzettel angucke, wenn ich tatsächlich nochmal in das Handbuch gucke, sehe, was waren denn vielleicht Kritikpunkte in den letzten Reden auch. Das kann ich in jeder Situation aufgreifen. Ich muss nicht auf die nächste Rede warten, sondern wenn jemand gesagt hat, meine Güte, du stehst da irgendwie wie ein Baum, aber ein nicht glücklicher Baum, dann zu sagen, möchte ich jetzt heute der Zeitnehmerbaum sein?
Wie steht denn ein, also nicht glücklich und ein glücklicher Baum.
Das ist das Thema unseres nächsten Impro-Workshops. Okay. Die glücklichen und die unglücklichen Bäume. Okay.
Nee, aber ich glaube, wir wissen, wo es jetzt ja. Nee, das doch, macht Sinn. Macht wirklich Sinn. Weil ich glaube, das machen nicht viele Leute. Erstens sich das durchlesen und jede Situation, wo ich reden kann, auch als Rede zu erkennen. Sondern einfach nur.
Es ist alles Rede, ja, oder alles Lernmöglichkeit.
Genau.
Und Das ist genial. Also das ist tatsächlich am Hanseredner-Konzept oder Toastmasters-Konzept, finde ich genial. Du hast immer wieder diese Möglichkeit. Und weil wir so ein großer Club sind, ja sogar einmal in der Woche. Mhm. Das ist schon super cool.
Richtig. Nee, das gibt es nicht bei jedem. Nee, das gibt es nur bei uns in Hamburg. Mhm. Die einzigen, die jede Woche.
Ja. Also wenn man das auskosten wollte, könnte man...
Wir machen hier keine Werbung für Hanseredner, aber kommt vorbei.
Oh Mann. Weil jetzt immer noch auf so einen lauten Ball.
blend ich noch ein. Hanseredner Club. Montags. Ich verlinke euch das. Wie unter den anderen Videos, damit ihr wisst, wo wir montags hingehen. Jetzt haben wir schon viel über deine Vorbereitungen und deine Rede an sich gehört. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, das ist noch so ein wichtiger Punkt für so eine Rede? Wenn du jetzt eine Rede hältst oder dich wirklich in der Vorbereitung dann sagst, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie du dich präsentierst, wie auch immer. Gibt es da noch so einen Punkt, wo du sagst, boah, das ist noch so ein, ist mir aufgefallen, machen nicht viele Leute oder das ist dir persönlich wichtig?
Also es, ja, mir ganz wichtig, genau, wenn ich eine Rede halte. Tatsächlich wünsche ich mir, mein Publikum sehr schnell zu erreichen. Mhm. Das hat mit meinem Beruf, glaube ich, zu tun, den ich gelernt habe. Ich berühre gerne.
Okay.
Worte können berühren.
Ja.
Hände können berühren. Jemanden anzufassen, mhm, heißt nicht, ihn berührt zu haben. Mit jemandem zu sprechen, heißt auch nicht automatisch zu kommunizieren oder eben in das Innere vorzudringen. Also wann ist der Punkt, wo ein Mensch sich berührt fühlt? Das ist eine ganz große Triebfeder bei mir.
Okay.
Und das habe ich tatsächlich auch in der Kosmetik erleben dürfen. Dieses Einfühlen in Körper ist keine Selbstverständlichkeit. Mhm. In Menschen, in ihre Geschichten, in ihre Bedürfnisse. Und bei einer Rede denke ich, da sitzen jetzt 5, 10, 50, 500 Menschen. Mhm. Die sperren ihre beiden Ohren für meine Worte auf. Mhm. Dann möchte ich auch, dass die was davon haben. Und ich glaube, dass Menschen etwas davon haben, wenn sie berührt werden. Also wie oft schalten wir ab, weil etwas langweilig ist. Vielleicht auch, weil es uns nicht interessiert. Also natürlich ist die Frage immer, was kann ein interessantes Thema sein? Mhm. Aber auch das interessanteste Thema ist für mich nicht so spannend, wenn es nicht diesen inneren Funken entzündet. Natürlich bringe ich Menschen auch gerne zum Lachen oder zum Schmunzeln, also eine gewisse Leichtigkeit, die darf dabei sein. Aber ich habe auch nichts dagegen zu berühren auf der anderen Ebene, dass jemand vielleicht wirklich mal eine Trauer fühlt oder eine Betroffenheit in irgendeiner Form. Dann ist mir auch noch wichtig, weil da bin ich ehrlich, das vermisse ich manchmal bei Reden, ich wünsche mir, dass man mich tatsächlich gut verstehen kann von meiner Aussprache. Also
okay.
Artikulation, Lautstärke, das vermisse ich bei manchen Rednern. Die haben vielleicht schöne Themen, die können sogar auch eben berühren, lustig sein. Also im Grunde stimmt das Paket, aber ab Reihe 6 verstehe ich es leider nicht mehr.
Yeah.
Weil sie irgendwie mehr so in sich hineinreden,
okay,
anstatt hinaus. Mhm. Und das ist etwas, da profitiere ich, glaube ich, von meinem Hobby, dass ich in einer Schauspiel- oder einer Theatergruppe bin, weil da natürlich solche Fähigkeiten auch nochmal geschult werden. Mhm. Dass verstanden werden beispielsweise gar nicht so viel mit der Lautstärke zu tun hat, sondern eher mit der Traute, seinen Mund zu bewegen. Ja? Also wenn mich Reihe 9 verstehen soll, dann darf ich Endungen nicht verschlucken. Dann darf ich auch mal eben ein bisschen artikulierter werden.
Mhm. Wo du das gerade mit deinem Hobby vorbringst. Wie lange machst du das jetzt schon mit dem in dem Schauspielbereich?
Das war, glaube ich, 2011 oder 12.
Okay.
Also eine große Leidenschaft fürs Theater und fürs Schauspiel habe ich, glaube ich, von Kind an. Mhm. Ich habe auch bevor ich Kosmetikerin geworden bin, muss ich vielleicht noch erwähnen, habe ich es auch mal versucht, 4 Jahre lang zu studieren. War nicht so gut, und wenn man in Philosophie nichts werden kann, wird man Kosmetikerin. Das ist ein ganz logischer Übergang. Und während ich an der Uni war, war ich in einer Theatergruppe.
Logisch.
Voll. Ich finde es so nah.
Ja, klar. Ja, natürlich.
Ne, unglaublich. Ja. Ne, also gehaltvoll ist entweder das oder das, was ein Cremetopf ist. Es ist
ja, klar.
Immer alles eine
natürlich. Ebene. Entweder mache ich was für im Kopf oder für außen vor. Also ist doch total einfach.
Liegt auf der Hand. Und da war ich schon mal in einer Schauspielgruppe mit dabei an der Uni. Aber ich glaube, 2 oder 3 Projekte habe ich damit gemacht und es dann leider nicht mehr weitergeführt. Deswegen dann lag es ganz, ganz viele Jahre wirklich brach. Da war dann so mein Geschäft, meine Bühne.
Ja, stimmt. Hattest du ja.
Ja, 2012 habe ich es dann wieder entdeckt.
Und hat dir das Ganze jetzt für deine Redefähigkeit neben den Hanseregnern auch was gegeben? Also könntest du sagen, ja, jetzt haben wir eben gerade schon was mit der Aussprache, aber ansonsten für, weiß ich nicht, Bühnenpräsenz, für irgendwas anderes, wo du sagst, ja, das habe ich auch da gelernt oder vor allem da gelernt. Hat dir das was gebracht?
Ich bin das tatsächlich schon häufiger gefragt worden, beziehungsweise manchmal kommen natürlich auch, ja, das ist ja kein Wunder, dass du dich auf eine Bühne stellen kannst und reden, weil du spielst ja auch Theater. Ja. Ich finde, das sind 2 grundsätzlich unterschiedliche Situationen. In der Theatergruppe gehe ich in einer Rolle auf eine Bühne. Da bin ich nicht ich. Niemand wird mich als Bettina abklopfen, sondern dann wird die Rolle gesehen. Und ich habe natürlich einen Bühnentext, und das ist alles einstudiert tatsächlich. Okay. Ja, das finde ich schon einen großen Unterschied. Wenn ich als Rednerin auf die Bühne komme, stehe ich da und werde an meinen Worten und an meiner Rede, die ich ja auch selbst geschrieben habe, gemessen. Komplett anders. Mhm. Und es ist mehr Freestyle dabei. Ich glaube aber, was ich mitgenommen habe, im Übrigen ist für mich in beiden Situationen die Angst die gleiche. Also vor Theaterauftritten ist mein Kehlkopf so trocken. Ich habe Kampfpackungen von diesem Lutschpastillen dabei, die dann auch irgendwie mit Hyaluron den ganzen Rachenraum irgendwie durchfeuchten.
Okay.
Weil ein paar Schluck Tee dann nichts mehr bringt. Okay. Zu viel Adrenalin. Insofern bin ich dankbar für diese beiden Lernsituationen, Theaterbühne und das andere. Ich glaube, das Größte habe ich noch mitgenommen aus dem Bereich Artikulieren, Sprache, Lautstärke, Stimme und vielleicht auch mehr Körpergefühl entwickeln. Also, dass man nicht als Baum, als Redner vorne steht, sondern vielleicht auch ein wenig mehr in den Körper reingehen kann. Aber da ist bei mir echt noch viel, viel Luft nach oben. Ja.
Alles gut. Alles schon gut. Gut. Wo wir eben gerade bei lustig waren. Da würde ich gerne mal bei deiner Vorbereitung wissen. Baust du alles, also wenn du natürlich, keine Trauerrede, da kommt es jetzt nicht gut an, kommt auch an natürlich für Indies, aber baust du das aktiv mit ein oder hast du eher dieses, ich erzähle was und das ist halt dann lustig?
Das ist eine sehr gute Frage. Aktiv mit einbauen, nein. Ich musste vorher noch drüber nachdenken, als wir uns vorhin unterhalten haben, erwähnt hast, dass du ja einen Workshop gemacht hast über humorvolle Reden oder Elemente. Ich war sofort ganz neugierig, weil ich dachte, oh, ich brauche einen Workshop unbedingt. Ich möchte wissen, was sind diese Elemente, also was ist das, was man so gezielt tun kann. Ich ahne, dass ich vieles von dem, was man gezielt tun kann, einfach intuitiv mache.
Ja.
Das habe ich aber eben nirgends gelernt oder gelesen. Also das ist jetzt wahrscheinlich dieses Geschenk des Lebens an mich, dass mir das in die Wiege gelegt worden ist. Womit, ich glaube, das Einzige, womit ich halbbewusst spiele, ist Selbstironie.
Okay.
Ich nehme mich selber gerne mal auf die Schippe oder nehme Dinge nicht so ernst. Finde, dass viel Witz einfach dadurch entsteht, dass man Selbstverständliches irgendwie mal in einen nicht selbstverständlichen Kontext setzt. Mhm. Mein Humor ist oft auch ein bisschen trocken. Ja, also es gibt auch so rhetorische Fragen sicherlich, die ich manchmal einbaue, die dann in einem Kontrast zu dem stehen, was man vorher womöglich noch relativ faktisch erzählt hat. Mhm. Aber da verlasse ich mich tatsächlich sehr darauf, wenn ich eine Rede schreibe, so wie mir der Schnabel gewachsen steht, dass das im humorigen Ergebnis schon stimmen wird.
Okay, gut.
Dann machst du den nächsten Workshop.
Den gibt's auf Video.
Oh!
Ich habe ihn aufgenommen. Ich schaff's auch noch, den online zu stellen. Kriege ich noch hin. Jetzt hast du ja gesagt, dass du das so machst, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Mhm. Gab's auch schon mal Situationen, wo das jetzt nicht so positiv war mit dem Humor, wo das vielleicht nach hinten losgegangen ist oder, was ich auch schon mal hatte, du gedacht hast, lustig und die Leute einfach nur da so saßen. Hast du sowas schon mal?
Ja. Hat das nicht jeder?
Hey, die meisten Leute glauben draußen, ey, wenn du dir was vornimmst, was lustig, dann ist das auch lustig.
Ich meine mich zu erinnern, dass vielleicht war es sogar bei meiner Eisbrecherrede, ich auf einem der Feedbackzettel den Hinweis hatte. Ich habe da einen Scherz gemacht über die Körpergröße meiner Mutter. Und zwar habe ich das ganz gedankenlos in dem Fall getan, weil das zwischen meiner Mutter und mir immer ein Running Gag war. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin jetzt hier so ein Sitzriese, aber ich bin 1,78 groß. Das ist nicht riesig, aber es ist auch nicht klein. Und meine Mutter war 1,63 Meter oder vielleicht sogar nur 1,62 Meter. Also es gab ein deutliches Gefälle zwischen uns. Und wir haben das auch immer sehr humorig gegenseitig ausgespielt. Und weil das für mich so selbstverständlich war, habe ich das in die Rede eingebaut. Und dann bekam ich tatsächlich das Feedback, dass es nicht dem Wertschätzungskredo der Toastmaster entspricht, über Körpergrößen sich lustig zu machen.
Okay.
Und das hat mich tatsächlich sehr betroffen gemacht, okay, weil für mich war das so klar, dass man das doch jetzt gar nicht missverstehen kann. Hm. Und im Großen und Ganzen würde ich sogar behaupten, ja, die meisten haben es ja auch nicht angekrittelt und viele haben an der Stelle gelacht. Also irgendwo wird der Witz schon angekommen sein. Aber es hat mich doch dafür sensibilisiert, dass nicht jede Art von Humor bei jedem tatsächlich gleich ankommt und es durchaus diffizile Punkte geben kann. Und in Seminaren ist es mir ganz oft passiert, das ist, finde ich spannend, rede ich im Freundeskreis auch manchmal drüber, wenn man einfach vergisst, und das vergisst man gerne, oder ich vergesse das gerne, wie alt man eigentlich ist. Nein, nicht Fishing for Compliments, oder, sondern tatsächlich der Faktor, in einem Seminar sitzen ja nicht unbedingt Menschen deiner Altersgruppe. Das heißt, in meinen Seminaren auch häufig Menschen Anfang 20. Die haben aber nicht die Kindersendungen gesehen, die ich gesehen habe, oder die Filme geguckt, die ich geguckt habe. Und dann bringt man ein wahnsinnig witziges Zitat aus einem Film von 1980. Ja. Und dann sitzen da 20-Jährige und denken, wovon redet die lustige Frau da vorne? Und man strahlt in die Menge. Das war ein Witz, ihr dürft lachen, das war super. Und das ist nichts. Super. Und hinterher denkt man so, oh Gott, ja. Vielleicht, ne? Hätte man drüber nachdenken sollen, ein anderes Zitat zu bringen von Filmen, die ich dann aber wieder gar nicht kenne, weil ich sie dann nicht geguckt habe. Also, ja. Die Antwort auf deine Frage lautet, ja, Christoph, das ist mir schon passiert.
Gut. Glaube ich, habe ich rausgehört, dass das schon mal passiert ist. Aber echt gut, wenn ich nicht der Einzige bin, bei dem das schon mal. Weil ich kenne dieses Gefühl, Leute, war lustig. Ach komm, bisschen Mundwinkel ist schon toll. Nichts. Kenn ich.
Ist im Übrigen auch etwas, was mir in meiner Anfangszeit in Hamburg schlicht und ergreifend in 50-60% der Gespräche passiert ist. Weil der rheinische Humor, der hat ja schon so ein bisschen was von Schenkelklopfertum und brachial und hau raus. Anders geartet ist als der hanseatische Humor. Und da muss ich jetzt die Hanseaten in Schutz nehmen. Ich finde ja den Humor hier oben göttlich, weil der auch so ein bisschen trocken ist und so. Aber er funktioniert halt anders. Mhm. Und wenn man da noch nicht das Gespür für hat, dann ist die Situation auch ganz oft da. Ich habe dann sowas rausgehauen und blickte halt in diese freundlich lächelnden Gesichter, dann geht es der Frau wieder besser.
Ja, das stimmt. Ist auch in Mittelhessen, ist es zu Hamburg ist auch und denkst, Leute, das war jetzt lustig. Ihr müsst euch jetzt eigentlich auf dem Boden rumkucheln.
Rumrolle und nicht mehr einkriege.
Richtig.
Hier kriegt man sich ein.
Ja, relativ schnell. Aber nicht schlimm. Nicht schlimm. Aber der Humor, wenn du ihn mal verstanden hast, hier oben ist wirklich
sensationell. Wirklich. Ich liebe es auch hier zu leben.
Ja. So. Ja. An alle Hamburger und Hanseaten. Alles super hier oben. Toll. Mal durch zugeben. Gut, jetzt haben wir das Thema.
Also wir sollten, entschuldige, Hamburg unbedingt unten drunter noch verlinken.
Damit die Leute
auch. Damit die Leute nach Hamburg.
Richtig,
einfach mal Hamburg verlinken.
Ja, ganz, ja doch, wir machen auch ein bisschen Werbung für Hamburg.
Ja.
Hamburg, meine Perle. Super. Gut. Wir waren eben gerade schon mal bei einem Thema und da ging es darum, jetzt haben wir deine ganze Vorbereitung ein bisschen auf der Bühne. Gehen wir nochmal einen Schritt, sag ich mal, zwischen der großen Rede-Seminar-Vorbereitung und du bist jetzt auf der Bühne. Gibt es sonst noch irgendwas, was du aktuell vielleicht Leuten so mitgeben könntest, was du auch noch mal vor so einem Auftritt, Rede, Projekt machst? Also wie ist so diese, ich sitze gerade und weiß, in 5 Minuten bin ich dran oder bin eine halbe Stunde vorher dran. Also wir haben jetzt schon mitgekriegt, du lässt das alles gerne auf dich wirken. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, das mache ich auch ab und zu gerne mal, um meine Redeangst zu minimieren oder?
Kommt natürlich auch immer darauf an, wie groß sie dann an dem Tag ist. Ich muss ja sagen, Gott sei Dank, tatsächlich dieses regelmäßige mich der Situation stellen, hat das ganze Thema ja schon deutlich verbessert. Mhm. Wenn ich spüre, ich habe es heute aber nicht gut im Griff oder es ist aus irgendwelchen Gründen viel stärker ausgeprägt als sonst, dann versuche ich es tatsächlich über das mich fokussieren, also nicht ablenken lassen, nicht hochpeitschen lassen, aber auch jetzt nicht einkochen auf meine Angst, oh Gott, das ist alles so schrecklich und gleich muss der vorne, sondern einfach sagen, okay, du gehst ja gleich vor, atmen, also immer dieses Versuchen auch mehr auszuatmen als einzuatmen, dass man sich nicht auch hier in diese Brustatmung so reinbegibt, sondern ein bisschen alles fließen lassen. Und was mir tatsächlich sehr hilft, ganz banal, nicht die Beine verschränken und nicht irgendwie komisch sitzen, sondern dann zu sagen, jetzt suche ich diesen berühmten sicheren Sitz, dass meine Füße auf dem Boden sind, dass ich geerdet bin, dass ich meinen Körper so in Gänze spüre und die Muskeln aber auch ein bisschen locker lassen kann und nicht über irgendwas Verschränktes jetzt noch so eine Muskelspannung aufbaue, dass ich so weiß, alles ist gut. Ich bin hier ganz sicher auf meinem Stuhl und wenn ich gleich aufstehe, bin ich ganz sicher. Mehr ist es dann aber auch nicht.
Was heißt mehr? Also, ein super Tipp, wirklich ein super Tipp. Das habe ich so noch nie gehört.
Okay.
Ich kenne es nur, geh nach vorne, such dir da deinen Stand. Aber dass du das Ganze schon, wo du gerade bist, also wo es losgeht mit, ich sitze im Raum und spüre mich selber und ja, gebe mir selber damit Sicherheit, habe ich so noch nie gehört.
Ist für mich die Übung, weil ich ja merke, dass von der Angst, das kommt ja alles aus dem Kopf sozusagen. Ja. Und je mehr ich es schaffe, wieder in meinen Körper zurückzukommen, desto entzerrter ist das. Und ich finde, Atem ist eine Möglichkeit, aber Atem, also das kenne ich von mir nur, kann der Schuss auch nach hinten losgehen, wenn ich mich jetzt nur noch versuche, auf meinen Atem zu konzentrieren, dass mir vielleicht auch eher schummrig wird. Oh, dass ich dann sage, der Atem wird sich anpassen, wenn ich erstmal wieder in meinem Körper angekommen bin. Ich muss aus dieser Birne raus. Und das geht oft über, sitze ich, spüre ich meinen Po, spüre ich meine Füße auf dem Boden, bin ich geerdet. Also dieses geerdet ist auch so ein Wort, was ich einfach mag, geerdet, als ob so von unten so eine Energie reinkommt, so eine ruhige Energie.
Stimmt. Doch, das ist. Danke dafür.
Gar nicht für. Das habe ich in Hamburg gelernt. Da nicht für, ist doch toll.
Super.
Ja.
Super. Was du hier raushaust,
ist ja der Hammer. Das ist der Hammer.
Lebensweisheiten.
Ohne Ende.
Warum heißt du überhaupt Weisheit? Egal, das ist jetzt ein anderes Thema. Gut. Gäbe es sonst noch einen Tipp, wo du sagst, da ist mir noch was eingefallen, das würde ich gerne Leuten, die jetzt vielleicht sich denken, ich kann ja gar nichts, für Vorbereitungen auf der Bühne, vor der Bühne, nach der Bühne? Irgendwas, wo du sagst, ach, das ist noch so ein Ding, das habe ich jetzt noch nicht angesprochen.
Nee, ich glaube, ich habe alles angesprochen. Ich halte Vorbereitung tatsächlich für wichtig und auch die Nachbereitung. Also sich da nichts vorzumachen, sondern es zu tun und sich auch nicht nur auf das Talent zu verlassen. Und so schön das mit unseren Feedbackzetteln ist, und man heimst ja wirklich richtig viel aufbauendes Lob ein und Konstruktives, aber gerne sich auch dem auszusetzen, wo sind denn meine Schwachpunkte, und jede Situation zu nutzen, an genau diesen Schwachpunkten ein bisschen zu arbeiten, weil das halt mehr Sicherheit schafft. Ganz banal. Und das geht nur über Wiederholung, finde ich.
Ja. 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 Ja, ja ist so. Ja. Ja, du hast recht.
Ja, ich habe recht.
Und jetzt nicht nur, weil du Frau, ich Mann, ja, du hast recht, sondern du hast wirklich recht.
Gut, dass wir darüber bisher noch nicht gesprochen haben.
Über Geschlechter oder dass du recht hast?
Beides. Weiter.
Ich, ja.
Es ist wie ein Fischhof, weiter.
Genau. Alles super. Gut. Da wir ja schon am Anfang hatten, dass jetzt durch das Interview dich noch ein paar Leute bestimmt besser kennengelernt haben. Ich auf jeden Fall. Wo kann jemand von dir was sehen, lesen, dich in Bewegtbild, Ton, wie auch immer? Wie kann man dich sehen, erleben und vielleicht auch mit dir in Kontakt treten, falls man noch eine Frage hätte?
Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also natürlich schreibe ich seit einiger Zeit meinen herzinnigst geliebten Blog www.maskenpause.de.
Super. Verlinke ich unten drunter.
Da sammle ich die kleinen Alltagsmomente, über die ich meist, also häufig auf Facebook ja auch schreibe, aber das geht auch vieles eben direkt in den Blog, oder ich teile, was ich auf dem Blog geschrieben habe, auf Facebook. Darüber kann man mich kontaktieren. Da gibt es auch eine E-Mail-Adresse entsprechend. Meine aktuelle Webbaustelle, da kann man gerne mal draufgehen, aber da gibt es noch nicht so viel zu sehen, ist www.bettinastrang.de. Das kommt dann hoffentlich dann noch in den nächsten Wochen und Monaten, eine schöne Webpräsenz zu meiner Selbstständigkeit. So wie du jetzt als Videopodcast bin ich noch nicht unterwegs. Ich weiß auch nicht. Also mal gucken. Ich habe auch keinen Podcast.
Wir packen jetzt vor jedes, was du gesagt hast, noch nicht.
Noch, kommt dann alles.
Aber gehen wir kurz zurück zu deiner Webseite. Was genau willst du jetzt dann, was wird dann da präsentiert? Also wofür machst du das? Was willst du dich jetzt genau selbstständig machen?
Ich möchte meine Passion leben. Reden, schreiben, Texte machen. Also ich möchte sehr gerne freie Rede anbieten. Oder biete ich ja im Grunde schon an. Im Bereich, das kann eine Trauerfeier sein, eine Trauungsfeier, ein Geburtstag, ein Anlass, ein Ehegelöbnis erneuern. Reden, schreiben, aber auch für alle, die selber ihre Rede halten möchten, aber sagen, ich bin im Schreiben nicht so gut aufgestellt. Natürlich nach wie vor Texte machen. Also da habe ich, glaube ich, immer schon sehr viele Anfragen gehabt. Einfach ein Stück weit natürlich fachgebunden aus dem kosmetischen Bereich, aber auch vieles, was unabhängig davon ist. Und das Ganze jetzt braucht einfach noch so ein bisschen Form und Rahmen, Akzentuierung, wo ich mich da am meisten sehe. Da arbeite ich gerade dran. Und ja, Rede und Text. Punkt. Das wird's werden.
Passt. Passt. Und das Wort Passion dafür zu benutzen, kann ich unterschreiben. Kann ich wirklich unterschreiben. Gut. Jetzt haben wir sehr viel über dich erfahren. Ich habe aber noch ein paar Fragen mitgebracht. Wir machen jetzt hier draus noch, na, für alle, die Toastmaster kennen, eine kleine Stegreifrundenfrage.
Oh, hau
her. Es sind nicht viele Fragen, es sind nur sieben.
Sieben ist meine Lieblingszahl.
Ja.
Ja.
Glaube ich dir, scheint auch, ist astrologisch oder astronomisch, weiß ich nicht, eine wichtige Zahl zu sein.
Tatsächlich.
Ja, ich weiß noch nicht, welchen der zwei war. Ist ja egal.
Ich weiß das auch nicht. Ich mag sie einfach. Ich finde sieben toll.
Ja, sieben Zweige. Zum Beispiel.
Genau.
Das verflixte siebte Jahr. Super.
Super. Sieben Zweige im verflixten siebten Jahr.
Da die nur alle nicht verheiratet sind, wird es schwierig. Aber egal. kommen wir kurz auf die Fragen zurück. Die Sie. Okay. Wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, treffen dürftest, wer wäre es und warum?
Oh Gott. Eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot. Mhm. Muss der berühmt sein?
Für dich berühmt. Was auch immer du unter berühmt verstehst. Von mir ist auch berüchtigt.
Ich glaube tatsächlich, ich würde gerne Albert Schweitzer treffen.
Okay.
Ja, Punkt.
Warum?
Ja, man hat ja aufgrund von Dingen, die man über oder von jemandem gelesen hat oder auch über jemanden, liest ein bestimmtes Bild im Kopf. Mhm. Hier in diesem Falle ist ja ganz stark nach vorne gehend eben auch sein großer Pazifismus. Mhm. Und das ist etwas, wo ich gerne auch Menschen einfach erleben möchte, also spüren möchte in einem Gespräch oder in der Wahrnehmung, wie sie so sind. Ja, das Wort ist ja so überbemüht heutzutage, wie authentisch sie sind. Aber tatsächlich, ja, genau einfach zu spüren, ist das, was mich begeistert an seinen Texten oder an der Philosophie sozusagen, dem Weltbild, was er weitergegeben hat, würde mich das auch in der Person begeistern. Also ich werde einfach als Person. Weil manchmal klappt es ja auseinander. Es gibt ja auch Menschen, wo man sagt, deren Kunst finde ich faszinierend. Ich war Albert Schweitzer kein Künstler, aber egal. Kunst findet man faszinierend, aber der Mensch dahinter ist eigentlich ganz gruselig. Doch, ja, spontan, gerne.
Und das zu deiner anfänglichen Frage, muss der berühmt sein? Also ich finde ihn schon relativ berühmt.
Die Frage habe ich gestellt, weil das der erste Mensch, der mir in den Sinn kam, war mein Vater. Weil mein Vater schon tot ist, muss man dazu sagen. Und wie das so ist, wenn jemand auch schon länger tot ist, dass dann so viele Fragen eben kommen und man so denkt, ach, das würde ich jetzt gerne nochmal wissen und da würde ich gerne nochmal nachhorchen, wie war das denn? Und viele Dinge, die er ganz oft erzählt hat, aber da war ich dann halt so ein bockiger Teenager und hab gedacht, oh mein Gott, Papa labert wieder und das hat er alles schon 100-mal erzählt. Und heute sitze ich da und weiß einfach, du dumme Nuss, du hast es dir nicht gemerkt, können wir nicht doch noch mal Kaffee trinken gehen und du erzählst mir die ganzen Geschichten nochmal. Ich nehme das nebenher auf, dann später. Hört euren Eltern zu. Dann müsst ihr hier nicht im Podcast sitzen und sagen, hätte ich noch mit Papa noch mal Kaffee trinken können.
Ja.
Ja.
Machen. Die sind schuld, dass ihr da seid. Hört ihr zu? Ja, stimmt.
Ist so.
Okay. Oh, finde ich auch. Ich glaube, ich würde nicht viele Leute sagen, dass sie mit ihren Eltern noch mal gerne reden würden. Also offiziell. Viele wollen es gerne, aber schöne Antwort. Schöne Antwort. Okay, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten? Wir fangen mal mit einer Sache an und vielleicht fallen dir noch zwei ein.
Wofür ich dankbar bin, da könnte ich ein ganzes Buch drüber schreiben.
Am dankbarsten.
Am dankbarsten.
Das sind die ersten drei Sachen, die ich einfach.
Am dankbarsten bin ich für die Menschen in meinem Leben.
Okay.
Ich habe Zeit meines Lebens, aber in den letzten Jahren ganz besonders und auch in diesem Jahr so viel stärkendes, positives Feedback gehabt. Mhm. In Krisensituationen auch einen Halt von Menschen gehabt, der ganz, ganz wichtig für mich war. Und dafür bin ich zutiefst dankbar, weil das ist ein Wert, der ist für mich auch unaussprechlich. Also danke. Da kann ich wirklich immer nur sagen danke, weil das ist so bereichernd, dass Menschen für dich da sind, dass sie etwas mit dir teilen, dass sie auch wenn du gerade nicht gut funktionierst und nicht die beste Version deines Lebens darstellst, wenn sie genau dann da sind. Mhm. Dafür bin ich am allerdankbarsten.
Ich glaube, da brauchen wir noch nicht mal mehr irgendwas hinzuziehen. Super Antwort. Reicht für drei.
Gut.
Wirklich, reicht für drei. Sehr schön. Jetzt machen wir mal eine ganz einfache Frage. Also ganz alltägliche Frage. Und so für alltägliche Sachen. Wie oft schaust du denn so täglich auf dein Handy?
Immer?
Immer.
Ich bin schon sehr Handy-Fiel? Handy-Fiel? Nicht viel. Also ich gucke schon oft.
Ja? Doch.
Ja.
Okay. Benutzt du auch dein Handy gleich als Wecker, das gleich morgens?
Das habe ich bisher nicht getan, weil okay. Mein Schlafzimmer ist ein heiliger Raum, was so Flimmerfunk-Zeug angeht. Mhm. Es wird bei mir kein Handy im Schlafzimmer geben, kein Radio, kein Fernseher, nichts. Aber mein Wecker ist kaputt gegangen. Und ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft, mir einen neuen Wecker zu kaufen. Weißt du, was mir während dieses Videos auffällt? Ich sage ständig tatsächlich, das nur am Rande.
Gibt noch was, die du schon öfter sagst.
Ja.
Ist aber nicht schlimm.
Ist
das
nicht
bist
schlimm.
Du. Alles ganz gut.
Deswegen benutze ich zurzeit mein Handy auch als Wecker.
Nicht schlimm. Also für dich ist es schlimm.
Für die meisten Leute ist es. Ja, ich mag das nicht. Ich möchte kein Handy nachts im Zimmer. Das soll weg sein.
Okay. Aber dafür dann. Die Zeit nachts holst du dann tagsüber mit dem Handy. Ne?
Ja, unbedingt.
Weil es ist ja so allein.
Das ist total allein.
Okay. Für das nächste gilt nicht die Antwort Handy. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
Wow. Gar nicht. Mhm.
Oder überhaupt nicht, darfst du ziehen, wie du möchtest.
Schwierig. Ich möchte so gerne antworten, hoho, es gibt ja gar nichts mehr, auf das ich nicht auch verzichten könnte, weil ich wirklich auf sehr vieles verzichten kann. Also wenn ich jetzt an Dinge denke, das wäre, glaube ich, noch das kleinste Problem. Berührung.
Okay.
Das ist wieder. Ich kann nicht auf Berührung verzichten.
Okay.
Ja. Und ich meine mit Berührung jetzt auch wieder alle Ebenen. Nicht nur die körperliche Berührung, auch das Berührtsein von einem Lied, einem Wort, einem Menschen. Wenn ich nicht berührt werde, bin ich tot.
Ja.
Ja.
Ja. Stimmt. Wow. Sehr schöne Antwort. Okay, wenn du 3 Wünsche frei hättest, welche wären das?
Wenn ich 3 Wünsche frei hätte. Oh Gott.
Sie haben 30 Sekunden für die Vorbereitung.
Ja, also meine 3 Wünsche. Ich möchte gerne bald noch einmal nach Afrika reisen. Und dann wäre, glaube ich, der größte Wunsch, dass das alles schon vorbereitet und eingetütet ist und ich mir da selber keine Gedanken drüber machen muss, dass ich einfach das Ticket kriege, in den Flieger steige und alles läuft. Mhm. Ja. Der zweite Wunsch wäre dann die Islandreise, die bitte genauso ablaufen soll.
Okay.
Ich bin, also damit meine ich nicht Pauschaltourismus oder sowas, okay. Sondern einfach, dass ich das jetzt nicht irgendwie planen muss. Und mein dritter Wunsch für mich selbst wäre, dass ich in Zukunft ohne jeden Zweifel meiner Intuition traue. Dass es diesen Konfliktmoment zwischen Hirn und Bauch nicht mehr gibt, sondern ich weiß, der Kompass hier ist der einzig wahre und dem traue einfach. Punkt. Aber das ist noch ein bisschen Arbeit.
Aber ein gutes Ziel.
Und es ist in Arbeit.
Das ist noch viel besser.
Ja.
Und du bist auf dem Weg, das ist das Allerwichtigste. Sehr schön. Wir haben gerade schon beim richtigen Thema. Welches Buch hast du denn zuletzt gelesen?
Jetzt kommt eine sehr schreckliche Antwort.
Nein.
Doch. Für mich ist sie schrecklich, weil ich gar nicht weiß, wann ich das letzte Mal...
Es dürfte auch ein Hörbuch.
Gut. Also ein Buch ganz und gar von Anfang zu Ende. Damit habe ich Schwierigkeiten in der letzten längeren Zeit gehabt, weil mir tatsächlich, da ist es wieder, die Konzentration gefehlt hat, mich so ganz da rein zu versenken. Wenn es ein Hörbuch sein darf, dann ist es ein Buch gewesen, den Autor weiß ich nicht, das Hörbuch selber heißt Selbstdenken.
Okay.
Kann ich übrigens nur empfehlen, gibt es natürlich auch als Buch und es hat mich sehr gepackt, weil da so viele Themen angesprochen werden, die ich für richtig gesellschaftsrelevant halte. Also der ganze Wahn wird einem dann nochmal so vor Augen geführt, dem man ja selber teilweise auch unterliegt und so Strukturen und ja, Selbstdenken, Autor vergessen, aber ich glaube, wenn man das bei Amazon eingibt, ja.
Kriegt man. Bestimmt, auf jeden Fall. Und jetzt noch eine Frage, auf die ich mich die ganze Zeit schon
frage. Oh Gott, das ist bestimmt irgendwas fies.
Nein, es ist amüsant.
Amüsant.
Wenn du als Tier wiedergeboren werden würdest,
ja,
als welches und warum?
Da gibt es zwei Möglichkeiten.
Okay.
Also was ich mir unglaublich schön vorstelle, ist als Grottenolm wiedergeboren zu werden.
Ah. Ich weiß ja, was das ist, aber klär doch mal dem anderen, was ein Grottenolm ist.
Grottenolme sind doch diese lurchähnlichen Geschöpfe, die eben im Wasser, in Grotten, in Höhlen leben, so im Dunkel.
Ja.
Und ich stelle mir das so still und friedlich vor. Ich weiß nichts über Grottenolme. Das ist nur ein Bild in meinem Kopf.
Okay.
Still und friedlich in dieser Wasserwelthöhle vor mich hinschwimmen können.
Okay. Das zweite?
Das zweite Tier, als das ich mir vorstellen könnte, geboren zu werden, ist ein Elefant.
Warum?
Ich glaube, das liegt nur daran, dass ich Elefanten so wundervoll finde. Ich finde sie erhaben, ich finde sie, die strahlen so viel Ruhe, die sind so königlich.
Mhm.
Elefanten sind für mich unglaublich königlich.
Okay.
Und das ist jetzt, glaube ich, dieser Afrika-Faktor von meiner Afrika-Reise vor Weihnachten, als ich diese Elefanten gesehen habe, in dieser Weite. Das hat mich so berührt. Hatten wir heute noch nicht. Diese Schönheit, also ein Elefant ist eigentlich kein schönes Tier, ja. Und ich finde sie umwerfend schön. In allem. Punkt. Ich möchte umwerfend schön sein wie ein Elefant im nächsten Leben.
Okay.
Ja.
Sehr schön. Gäbe es noch was, was dir noch einfällt, was du als am Schluss nochmal anfügen möchtest? Weil das wären jetzt meine Fragen gewesen.
Vielleicht das eine, nochmal auch in Bezug auf das Thema Reden, wie lernt man das, wie macht man das? Diese Außen- und die Innenwahrnehmung. Mhm. Sich klar zu machen, die geht so auseinander bei den meisten von uns. Und sich auch klar zu machen, wir gucken hinter niemandes Stirn. Also zu glauben, dass ein anderer, bloß weil er nach außen eine bestimmte Wirkung hat, nicht innen drin seine Päckchen, seine Themen, seine Ängste, seine Unsicherheiten hat, das ist einfach Quatsch. Wir sind alle Menschen. Wir sitzen da wirklich vollkommen im gleichen Boot mit sehr unterschiedlichen Akzentuierungen, aber sie sind da. Jeder hat sein Thema. Und sich dessen einfach bewusst zu sein, nicht zu schämen, zu sagen, da gucke ich jetzt mal und traue mich und mache einfach was. Gerne in einem geschützten Rahmen am Anfang, weil es ist erleichtert.
Ja.
Ran.
Tolles Schlusswort. Bleibt mir nur zu sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, wäre es total toll. Lasst mir einfach ein Like da, einen Daumen hoch, wo auch immer ihr das gerade konsumiert. Und schreibt bitte auch was in die Kommentare. Sei es, was ihr alles gut gefunden habt, was euch irgendwie abhanden gekommen ist oder nicht genau behandelt wurde, damit ich weiß, wo wir vielleicht oder hier noch ein bisschen drauf eingehen können. Und jetzt bleibt mir nur eins zu sagen. Vielen Dank, Bettina.
Sehr gerne, Christoph.